Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und genau so war es auch dieses Mal. Ich hatte zu Gast Jolina Behring, die mir in der Vergangenheit schon häufiger aufgefallen ist durch ihr spielejournalistisches Arbeiten. Denn sie hat sich zuletzt, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, beteiligt an einer Themenwoche der GamePro, dem großen Spielemagazin, der kleinen Schwester der GameStar quasi. Und dort hat sie einen Artikel geschrieben über das Potenzial von virtueller Realität und VR-Games zur Traumabewältigung für Betroffene. Und in diesem Moment stieß sie mir ins Auge, also hat sie natürlich nicht, aber ne, Metapher und so, ihr wisst schon. Und dann dachte ich mir, ach, das ist ja spannend, ein Name, den du noch nicht so häufig gelesen hast, ein spannender Artikel, Schwerpunkt, jetzt schaust du mal, wer das genauer ist. Und dann fand ich bei meiner Recherche heraus, dass Jolina Behring noch eine ganze Menge anderer Dinge gemacht hat, die ich super spannend finde. Sie hat Psychologie studiert, sie hat in den letzten Jahren an vielen verschiedenen Stellen gearbeitet, die sich rund um das Thema klinische Psychologie drehte, vom Coaching von E-Sportlern bis hin zur Kinderbetreuung. Und da hat sie eine ganze Menge gemacht und wagt jetzt tatsächlich ganz frisch den Sprung in die komplette Selbstständigkeit, auch wenn sie da in der Vergangenheit, in den letzten Jahren schon Erfahrung sammeln konnte. Und dann dachte ich mir, das ist doch eigentlich mal ein super Zeitpunkt, sie jetzt abzupassen auf ihrem Weg hinaus in die Welt der Selbstständigkeit, um mit ihr mal zu sprechen. Zum einen über ihren Werdegang, ihre Biografie und ihre ganz besondere Perspektive auf Spiele, eben durch die Perspektive der Psychologie. Und zum anderen mit ihr auch mal so ein bisschen über Dinge und Themen zu sprechen rund um die Psychologie, die mich persönlich zum einen interessieren, zum anderen beschäftigen, um zwei Dinge zu nennen. Zum einen, ich sag mal, die Macht der Gedanken. Das ist jetzt ein bisschen esoterisch, aber es ist gar nicht so gemeint. Es geht darum, wie man sich das eigene Erleben des Alltags formen kann durch die Art und Weise, wie man über diesen Alltag denkt. Und zum anderen über Dark Tourism, Katastrophentourismus, das Konzept erkläre ich im Podcast dann nochmal genauer. Aber da hatte ich mir so viele Fragen aufgeschrieben, die ich mal mit Jolina besprechen wollte. Und das haben wir auch getan. War eine Folge, die ging ein bisschen länger als die normale Stunde, aber wie immer sei es mir vergönnt und entschuldigt. Kritik bitte post@okcool.space. Ja, also, es war eine ganz schöne Folge, in der konnte ich auch meine neuesten Ereignisse und Geschehnisse verarbeiten, meinen Marathonlauf durch Hamburg, aber auch dazu in der Folge mehr. Ich würde sagen, macht's euch gemütlich, nehmt euch eine Stunde und noch ein bisschen was obendrauf Zeit, hört gerne zu und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Jolina Behring und mir. Wir haben beide jetzt ein Kaffeegetränk vor uns stehen. Meine Fragen sind zahlreich und ich beginne bei folgender. Bohnen oder Pulver aus der Packung rausgeholt?
Gar nicht, oh Gott, gar nicht so weit. Ich glaube, ich bin, was Kaffee angeht, bin ich der Erzfeind aller Kaffeetrinker. Ich bin quasi Nemesis. Weil ich trinke eine Latte Macchiato, gar keinen richtigen Amerikaner.
Ach ja.
Und den dann auch noch mit 3 bis 4 Löffel Zuckern.
Gehäuft oder flach?
Ah,
du, jetzt no touch, ich versuch's mir nur vorzustellen.
Was. Also ein bisschen, so ein ganz kleines Häufchen
vielleicht. Ja.
Genau, so in die Richtung. Und davon trinke ich aber auch nur 1 bis 2 am Tag. Und die kommen dann leider, muss ich sagen, leider aus der Kapselmaschine.
Das ist so. Also ja. Das heißt, du drückst die Kapsel in diese mit diesen Kapselmaschinen und dann noch Milchaufschäumung rein.
Genau.
Und dann noch Zucker. Sag, wie lange, wenn ich fragen darf, dauert bei dir die Zubereitung? Das klingt nach sehr vielen Arbeitsschritten.
Es ist tatsächlich wie so ein kleines Ritual, muss ich sagen. Aber ja, es sind so 6-7 Minuten ungefähr, schätze ich.
Ich habe einfach nur schwarzen Kaffee vor mir stehen und ich habe den, also das ist tatsächlich jetzt Bohnenkaffee, aber der landet dann unten in so einer, wie heißt das denn, so eine Art Thermoskanne. Mhm. Also es ist im Grunde eine Thermoskanne, aber so eine durchsichtige.
Ja, ja.
Und ich mag das so gerne von der Ästhetik her, das macht mich so glücklich, weil das ist, es hat so einen Vibe von so Kriminalfilmen, Noir-Filmen, der Detektiv sitzt um 2 Uhr nachts in der Detektei, letzte Bus ist schon gefahren und er schiebt sich da diesen Filterkaffee in die Tasse rein und ich mag dieses Bild so gerne und deswegen will ich immer, wenn ich mir Kaffeemaschinen kaufe, also wenn die alte kaputt ist und ich eine neue hole, will ich immer eine mit so einem Thermosbumsel.
Ja, also ich weiß, was ich an denen auch mag, ist, wenn man den Kaffee zubereitet, ist das so eine, die auch so glücklich vor sich her gluckert, so im Brauprozess.
Oh ja, das mag ich auch.
Ja.
Das sind die Wohlfühlgeräusche des Alltags übrigens. Kaffeemaschine, die arbeitet und eine, wenn man es hat, Geschirrspülmaschine, die am Rumoren ist, dieses, ich kann es gar nicht nachmachen, dieses Wasser, das da drin dann so rumgereicht wird und dann, das ist so ein schönes Geräusch, das ist wie Katzenschnurren, finde ich. Das ist ein ganz angenehmes Geräusch. Und jetzt gibt mir noch Sonntagnachmittag, gibt mir noch einen leichten Regenschauer am Fenster. Und du, dann bin ich ehrlich gesagt so ziemlich der glücklichste Mensch auf der Welt.
Ich bin froh, dass du das sagst, weil ich dachte, ich wäre so die Einzige, weil bei meiner Ex-Freundin war das nämlich tatsächlich auch immer so. Da wurde Sonntagnachmittag auf der Couch verbracht mit der ganzen Familie und in der Küche liegt dann die Geschirrspülmaschine. Und es war so richtig schön so,
Ja. Ja. Das ist wirklich was Schönes. Und ich habe mich auch so auf diesen Kaffee gefreut. Du hast das Drama ja auf Social Media, sage ich mal, mitbekommen. Ich habe mich so drauf gefreut, weil ich habe mich ein bisschen verlaufen. Ich habe vor unserem Gespräch einen Spaziergang gemacht, was dem Ganzen jetzt so eine Bedeutungsschwere gibt. Die meine ich aber gar nicht. Ich hatte einfach Lust auf einen Spaziergang und mal hier rauskommen aus diesem Kabuff. Und war richtig weit draußen. Also ich wollte das gar nicht, war richtig weit weg. Und dann habe ich mich auf dem Rückweg, habe ich gemerkt, richtig gefreut auf diese eine Tasse Kaffee. Und jetzt sitzen wir hier. Da schließt sich so ein schöner Kreis, den ich noch mit so einer kleinen Frage garnieren möchte. Bist du eine Spaziergängerin? Genießt du es, durch die Welt zu flanieren, womöglich sogar, wie ich es gerne mache? Oder kannst du damit nichts anfangen?
Also, ich sage mal so, mit steigendem Alter mehr.
Oh, jetzt ich frage jetzt einfach mal Klammer auf und du kannst dir entscheiden, ob du es beantworten möchtest, Klammer zu. Und nochmal Klammer auf. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf, Klammer zu?
Ich bin 30 geworden letztes Jahr. Ich werde dieses Jahr 31.
Jungspurt, 32 Jahre sprechen hier zu dir. Die gesammelte Weisheit der Menschheit quasi. Also du kannst dich gut fühlen.
Also ich muss sagen, ich war früher nie so gerne Spaziergängerin, also immer auch meine Eltern früher gesagt haben, ja, wollen wir nicht noch mal spazieren gehen nach einem dicken, fetten Mittagessen? Ich so, vielleicht
das Beste,
nein.
Das Beste, was man dann macht, einfach schön rauswuchten in die Natur.
Aber ich hatte es tatsächlich jetzt, also ich glaube, es war auch so ein bisschen während dem Lockdown und so weiter, habe ich das tatsächlich für mich so ein bisschen entdeckt, auch mal so ein bisschen raus in die Natur. Wir sind, ich bin dann mit meiner Mitbewohnerin quasi, sind wir mal auch rausgefahren in die, wie nennt sich das denn? Irgendwas mit Schweiz, die holsteinische Schweiz.
Oh Gott, ich wollte Schwäbische Schweiz sagen, aber das gibt's ja gar nicht, oder? Gibt es?
Weiß ich, keine Ahnung.
Ach, da hast du jetzt wieder was, weiß ich leider auch nicht. Aber ich höre dir gebannt zu, während ich google Schwäbische Schweiz. Gibt's? Schwäbische Schweiz ist ein Begriff, ja.
Ja, aber wir waren in der holsteinischen Schweiz.
Ja.
Und waren da an so einem Riesensee und waren da wirklich in so einem Waldpark lang spazieren und haben irgendwie gedacht, oh, das ist, doch, das hat was. Das ist schon ganz schön. Und in letzter Zeit gehen wir auch öfter mal hier, auch wir haben ja einen Park in der Nähe, da gehen wir gerne mal spazieren, so ein bisschen, eine kleine Runde. Das tut gut.
Ich kann verraten, wo ich war. Ich war im Eppendorfer Park und bin dafür Dutzende Kilometer gelaufen. Und das war so lustig, weil ich lief los. Also wirklich voller Kraft und Tatendrang und auch Energie, die raus musste und kam dann dort an und schleppte mich da durch diese Parktore, beobachtet von Kindern und alten Hunden und Paaren, die da rumlaufen und dann wuchtete ich mich da auf so eine Bank und dann saß ich da sehr zufrieden mit mir selbst und der Welt in diesem einen kleinen Moment und dann dachte ich mir, ich muss ja auch wieder zurück. Und das war wirklich so ein Moment, an den habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich war so versessen auf diesem Weg und auf diesen Weg, dass ich dann dort war und mir dachte, jetzt muss ich ja auch wieder zurück. Das führt jetzt zu nichts. Das ist auch keine Frage an dich oder so am Ende, sondern ich wollte es einfach mal erzählen. Du bist jetzt die erste Person, mit der ich spreche, seit ich wieder zurück bin von meinem Abenteuer.
Ja, du bist quasi der Abenteurer-Rückkehrer. Und das ist ja immer, das ist ja auch so, wenn so Geschichten, so Abenteuergeschichten, man sieht immer nur so, ja, die kommen irgendwie beim Schatz an oder haben das Monster erlegt und dann ist Cut und dann sind sie wieder zu Hause. Von dem Rückweg, von diesem blöden Rückweg, erzählt niemand.
Oh, weißt du, was ich mir gerade denke, während ich dir zuhöre? Du bist ja eigentlich super darin, aus Sätzen Antworten zu machen, auch wenn dir die Person gegenüber gar keine Frage zuwirft. Und das ist für mich eine fantastische Brücke, auf deinen super spannenden Job zu sprechen zu kommen. Boah, das war jetzt gar nicht so übel. Jetzt nicht so ironisch klingen. Ich fand okay, das wirklich nicht so schlecht. Also, jetzt muss ich schon aufpassen, dass ich das nicht falsch sage. Ich sage jetzt einfach mal, was ich mir... Oder ich mache es einfach ganz grundlegend und gebe dir quasi das zum Auffüllen jetzt. Du hast Psychologie studiert.
Ja.
So, und alles andere ist jetzt hier mit einem Fragezeichen versehen, weil ich nicht das Falsche sagen möchte. Ich las auch sehr viel von klinischer Psychologie.
Mhm.
Und jetzt bin ich zum Beispiel schon neugierig, was genau du da jetzt gearbeitet hast in diesem Feld.
Okay, also, vielleicht ist es dafür hilfreich, so ein bisschen Verständnis zu bekommen, wie so ein typischer psychologischer oder psychotherapeutischer Werdegang aussieht.
Unbedingt.
Unbedingt, okay. Also, es fängt bei den allermeisten erstmal damit an, dass man Psychologie studiert hat.
Mhm.
Das habe ich gemacht. Da waren wir ja schon. Genau, ich habe meinen Master gemacht. Früher gab es noch Diplompsychologie, jetzt ist das alles Bachelor-Master. Und dann ist es die letzten Jahre, sage ich mal, die letzten Jahrzehnte eigentlich eher immer so gewesen, dass wenn man diesen Abschluss hat in Psychologie, man noch eine also postgraduale Weiterbildung, so eine Ausbildung macht zur Psychotherapeutin oder Psychotherapeuten, wo man nur so 3 bis 5 Jahre Seminare besucht, in der praktischen Arbeit schon ist, also quasi in der klinischen Psychologie, das heißt in der Behandlung von erkrankten Personen, psychisch erkrankten Personen arbeitet. Das kann in Kliniken sein, kann in Reha-Zentren sein, kann in der Praxis sein. Irgendwo da quasi tätig ist, Erfahrung sammelt, gewisse Anzahl von Stunden sammelt. Dann macht man irgendwann so eine Approbationsprüfung, dann hat man eine Approbation, dann kann man eine eigene Praxis aufmachen und mit den Krankenkassen abrechnen. So es denn einen Kassensitz gäbe, die es nicht gibt. Aber man könnte, wenn man wollte und es welche gäbe. Naja, das ist jedenfalls, also genau, klinische Psychologie heißt eigentlich einfach in der Arbeit mit psychisch erkrankten Personen, ja, Psychotherapie in dem Sinne.
Ich habe hier eine ganze Reihe von Arbeitsstationen von dir entdeckt bei meiner Recherche. Jetzt frage ich dich einfach mal, was war denn in der Zeit, in der du da als klinische Psychologin gearbeitet hast, die, ich sag mal, berufliche Stelle, die dir bis heute so am meisten und am eindringlichsten in Erinnerung geblieben ist?
Uff. Uff. Das ist eine gute Frage. Weil ich weiß nicht mal, also wie du vielleicht ja auch schon festgestellt hast, ich habe ja nicht nur klinisch gearbeitet, sondern ich habe ja noch viele andere Bereiche auch für mich entdeckt und bespielt, sage ich mal. Der klinischen Arbeit. Es kommt so ein bisschen drauf an. Ich glaube, es gab eine Situation, da hatte ich einen Patienten, ich glaube, es war was anderes. Es ging um das Thema Akzeptanz. Und ich habe eine Gruppe dazu geleitet und ich habe da so ein bisschen so vorgestellt, was heißt Akzeptanz. Ich habe das in der Therapie von Akzeptanz und Commitment und so, da macht man das häufig mit so Geschichten oder so Metaphern. Und ich habe diese Geschichte erzählt und ich hatte eine Frau in der Gruppe, die ist super losgegangen, sage ich jetzt mal. Die mochte die Geschichte gar nicht und war so, nee, Akzeptanz, das ist doch Quatsch, das ist doch Unsinn. Wenn mir Dinge nicht passen, dann verändere ich sie halt. Und ja, Veränderung kann irgendwie auch eine sehr sinnvolle Strategie sein. Was aber so ein bisschen der Hintergrund war, dass ihr Mann verstorben war. Und sie deswegen so ganz, ganz schwierig, also das hatte sie noch nicht so gut verkraftet und deswegen ist sie auf das Thema Akzeptanz so angesprungen, so sehr gereizt, weil sie wollte nicht akzeptieren. Sie wollte nicht akzeptieren, dass ihr Mann gestorben ist, musste es aber natürlich und da war ich ein sehr hässlicher Spiegel für die Person.
Ja, verstehe.
Ja, und das ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben dazu, wie schwer Akzeptanz irgendwie sein kann und wie tiefgreifend und herausfordernd das irgendwie auch sein kann. Mhm. Ja, das ist so ein Moment.
Sind das so Momente, in denen du dann, als du da aktiv noch in diesem Tätigkeitsfeld warst, in denen du dir gedacht hast, genau deswegen habe ich das studiert und genau deswegen sitze ich jetzt gerade hier? Oder waren das die Momente, in denen du dich eher ganz doll geprüft gefühlt hast und gedacht hast, boah, jetzt, das ist jetzt hier gerade ein Feld, auf das ich mich begebe, jetzt muss ich ganz besonders gut aufpassen?
Ja, es war eher eine Herausforderung, ja, als dass ich dachte so,
ja, verstehe.
Sondern es war echt so, weil manchmal sind die Linien sind gar nicht so klar manchmal, ob man jetzt quasi so richtig ist. Und gerade, das war halt so eine Situation, wo ich noch relativ neu in der praktischen Arbeit war. Ich war echt sehr verunsichert und dachte so, sie reagiert jetzt gerade sehr extrem, so, ne, gehe ich vielleicht zu sehr in eine falsche Richtung, bin ich gerade zu konfrontativ, auch für diesen Kontextgruppe. Das sind natürlich irgendwie alles Fragen, die man sich da auch stellen muss oder kann. Für mich war es, oder gerade im Anfang meiner Karriere war es, gab es sehr viele Situationen, wo ich mich irgendwie hinterfragt habe, wo ich mir gedacht habe, puh, machst du das überhaupt so gut genug? Ist das okay, so wie es ist? Oder machst du gerade hier ziemlich viel Schmuck?
Wie geht man überhaupt, also wenn ich fragen darf, natürlich mit so einer Verantwortung gewissermaßen um? Also ich erinnere mich bei meiner eigenen Therapie zum Beispiel, da gab es Momente, da war ich einfach auch völlig ratlos. Da habe ich von Situationen erzählt und von Problemsituationen, da wusste ich einfach, also ganz aufrichtig, nicht, wie ich jetzt mich richtig zu verhalten habe für die Zukunft. Und dann habe ich in einem Gespräch mit meiner Therapeutin versucht dann herauszufinden für mich selbst, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und in dem Moment bekommt ja die Therapeutin jetzt in diesem Fall eine wahnsinnig wichtige Rolle zugesprochen, hat sie ja sowieso, aber in dem Moment nochmal besonders, wo ich mir jetzt so rückblickend und auch jetzt im Gespräch mit dir dann überlege, wie gehen dann eigentlich Therapeutin oder wie gingst du dann mit so einer Verantwortung um? Weil du hast ja schon gesagt, das öffnet ja eigentlich Tür und Tor für Selbstzweifel als Therapeutin, wenn man dann abends nach Feierabend daheim sitzt und denkt so, boah, habe ich heute wirklich das Richtige gesagt?
Also dazu muss ich so ein bisschen ausholen. Ich glaube, es ist, also viele meiner Mitkommilitonen in dieser psychotherapeutischen Weiterbildung, das ist so ein typisches angehende Psychotherapeuten-Thema, dass diese Selbstzweifel, dieses Gefühl, ich habe doch eigentlich gar keine Ahnung, von dem ich hier was hier mache. Jetzt muss ich hier Patienten behandeln und was ist, wenn ich was Falsches sage so. Das ist so ein ganz, ganz typisches Thema. Und was wir aber von den erfahrenen Therapeuten immer so gesagt bekommen, ist erstens, never work harder than your client.
Oh, ja.
Also, wenn wir das Gefühl haben, wir sind gerade ganz, ganz viel am Arbeiten, wir haben gerade ganz viel Verantwortung, dann ist es Zeit, den Ball abzuspielen.
Ach.
Weil es geht nicht darum, dass wir die Probleme lösen, sondern wir helfen nur der Person, selbst die Probleme zu lösen.
Verstehe.
Wenn wir diesen Ball so zugespielt bekommen und diese Last fühlen quasi, oh Gott, der will jetzt hier irgendwelche krassen Antworten, dann müssen wir zurückspielen. Ja. Genau dann ist es wichtig, die Verantwortung zurückzugeben.
Und wenn es mal nicht gelingt, den Ball zurückzuwerfen, wenn er kleben bleibt, ganz eklig, an der Hand, am Knie, wo auch immer, was macht man dann? Weil das muss ja wohl auch passieren.
Ja, gibt's garantiert auch. Manchmal nehme ich die Verantwortung auch so ein bisschen an und dann versuche ich auch so ein bisschen einfach zu strukturieren. Das sind dann so Episoden, wo man vielleicht auch so ein bisschen psychoedukativ arbeitet. Das heißt, man versucht einfach Dinge so ein bisschen zu erklären, man versucht Zusammenhänge zu erklären, wie funktioniert Psyche auf so fundamentalem Level und so ein bisschen Info einfach darüber zu geben. Und dann aber natürlich auch wieder versuchen, wenn man den Ball so ein bisschen gelöst hat, zu gucken, zurückzuspielen, okay, was kann die Person jetzt damit anfangen, mit diesen Zusammenhängen, so, ne? Also zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, oh, die spielt mir den Ball zu und ich habe das Gefühl, der Ball bleibt so ein bisschen kleben, dann fange ich immer erstmal an, so ein bisschen zu gucken, okay, was sind, zu erklären, vielleicht, was sind die Grundbedürfnisse von Menschen, wie funktioniert unsere Psyche so ein bisschen? Und dann, kann ich den Ball ganz gut zurückspielen und der Person einfach fragen, okay, was fängt sie jetzt damit an? Oder was sieht da irgendwelche Parallelen zu sich? Und also in Momenten, in denen der Ball gerne an mir klebt, versuche ich so ein bisschen psychoedukativ zu arbeiten, ein bisschen zu erklären. Und dann sind die meisten Leute interessiert, wollen mehr fragen und dann wird es mehr zu einem Hin- und Herspielen.
Jetzt mal so ganz grundsätzlich, was hat dich eigentlich in die Welt der Psychologie gebracht? Gab es denn Dinge, vielleicht als Teenagerin oder als Kind, wo du dir gedacht hast, oh, das sind Dinge, Berufsfelder, die würden mich sehr interessieren und Psychologie war eines davon? Oder war das irgendwann immer klar dann gewesen, das wird auf jeden Fall mal irgendwie werden? Weil ich meine, heute, wenn ich es jetzt hier richtig überblicke, bist du ja auch nicht mehr tätig jetzt in der klinischen Psychologie, Psychotherapie. Oh Gott, guck mal da. Mhm. Wie sagt man klinische?
Also ja, es ist klinische Psychologie, ja, beziehungsweise Psychotherapie, ja. Nicht so super klassisch, dass ich jetzt sage, oh, ich hatte irgendwie Bekannte oder Verwandte,
ja.
Die jetzt irgendwie erkrankt waren und ich musste ihnen helfen, obwohl ich die hatte tatsächlich in meinem Freundeskreis, aber ich war damals ein ziemliches Arschlochkind und habe das nicht gecheckt. Anyway.
Also erstens, wer hatte die nicht und zweitens, wer war das nicht? Also das.
Ja. Also ja, man muss, aber das ist ja auch ein Schritt zu merken, so hey.
Ja, klar.
Ja. Ach Scheiße, da hast du irgendwie warst du irgendwie nicht so korrekt und daraus aber auch zu lernen. Ne?
Ja, genau.
Nee, mir war halt, also ich war mit 16, 17 und so, war ich so ein klassisches Emo-Kind.
Oh, ja, Dito.
Emo-Phase. Und da ging es natürlich viel in den Songtexten auch da viel drum um, oh, Leiden und mir geht's so schlecht und keiner mit mich war und dies, das und Depression und was nicht was. Und ich habe nicht, dass ich mich jetzt so ultra krass identifiziert hätte mit den Texten, aber ich habe irgendwie so ein Interesse dafür bekommen, so für psychische Zustände, was geht den Leuten vor und habe viel in diese Musikrichtung eben auch gehört und das ist so ein bisschen hängen geblieben und ich habe aber eigentlich erst Lehramt studiert tatsächlich.
Ach, welche Fächer, wenn ich fragen darf?
Deutsch und Ethik.
Das ist ja auch hochspannend. Wie kam denn da dann der Wechsel zur Psychologie?
Also ich habe, also Deutsch und Ethik habe ich erstmal angefangen zu studieren, also Lehramt, weil ich so dachte, naja, also meine Mutter ist auch Lehrerin und ich dachte, oh ja, du willst denn irgendwie so ein bisschen den Leuten sowas mitgeben? Willst du denn so hier, also auf dem Weg hier, willst du so ein cooler Lehrer sein, der so, weiß nicht, ne, so inspirierend ist. Und ich habe dann aber so nach so 2 Jahren im Lehramt gemerkt, so boah, den Kram, den ich hier lerne und die Sachen, die ich vermittle, die sind halt sowas von überhaupt nicht, also sorry, nichts gegen Deutsch und Ethik, aber die sind halt überhaupt nicht lebensrelevant.
Ja.
Das ist also, ja, ich lerne jetzt hier irgendwelche Philosophen zu zitieren und dies, das und irgendwelches Versmaß. Also ich denke so, boah, das geht irgendwie voll an der Lebensrealität vorbei. Nicht, dass das auch wichtig ist. Ich bemühe mich immer um eine differenzierte Aussage. Also ich sehe durchaus auch den Wert von Kultur und so weiter und so fort. Aber für mich persönlich war es in dem Moment so, boah, nee, das ist, so will ich den Leuten nicht helfen. Ich will denen nicht irgendwelche Zitate um die Ohren hauen, ich will denen auf einer anderen Ebene helfen.
Ja.
Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Psychologie quasi, also für Lehramt, da gab es so ein paar Vorlesungen, habe gedacht, boah, das ist ja super spannend. Das ist ja super geil. Und dann habe ich gewechselt.
Und dann wohlgefühlt mit dem Sprung ins neue Feld und direkt gemerkt, das war richtig oder braucht es da auch wieder, ach, guck mal.
Da wusste ich sofort, okay, das ist es.
Das ist ja natürlich ein tolles Gefühl, wenn man das dann auch noch mit so einer Klarheit hat. Und da hatte sich all das in Marburg abgespielt, weil ich habe nämlich zum Beispiel gelesen, Marburg hast du Psychologie studiert. War das auch das Lehramt da schon?
Ja, genau, das war alles.
Kommst du da aus der Ecke irgendwo?
Ja, also ich komme ursprünglich aus der Nähe von Kassel, also in Nordhessen.
Der muss der Idiot schon wieder Google Maps anwerfen.
Alles, alles gut. Das ist, ich glaube, das Berühmteste, was man aus Kassel kennt, ist diese Herkules-Statue.
Ach Gott, ich weiß auch nicht. Also erstmal, warte mal, erstmal hier rauszoomen. Ach, alles klar, da, alles klar, okay.
Die Dokumente findet da statt.
Ach, guck mal. Ich bin ganz schlecht mit hier, also vor allem Mitteldeutschland, ist ja alles mir unklar. Aber okay.
Verpasst auch nichts.
Schön. Aber schöne Burg hier auch. Also das sieht ja auch sehr schön aus. Marburg kenne ich natürlich. Das ist auch ein Hochort für Geisteswissenschaften, wie zum Beispiel Archäologie. Deswegen kenne ich diese Stadt. Aber Kassel war mir jetzt neu.
Ja, Kassel ist auch.
Also was heißt neu? Entschuldigung, das muss ich natürlich kenne ich Kassel, nicht, dass die Leute da draußen jetzt auch durchdrehen, aber mir war jetzt, also hätte man mir gesagt, so, entweder 5 Jahre lang Hundefutter essen oder Kassel korrekt in Deutsch Land verorten, wäre es wohl das Hundefutter gewesen.
Wow.
Ja.
Das ist Commitment.
Ja,
oder so ist oder das. Eine Liebe zu Hundefutter.
Ja, ich baue einfach darauf, dass Hunde nur das Beste zu essen bekommen und die Lebensmittelindustrie lacht natürlich jetzt schallend leider. Naja, aber zurück zu Kassel. Also Moment, Kassel, Marburg, wie hängt das jetzt zusammen?
Kassel ist einfach Nordhessen. Marburg war die nächstgrößte gelesene Universitätsstadt. Gut, ich hätte auch Göttingen gehen können. Aber Ethik, ich wollte unbedingt Ethik studieren. Und Ethik gab es nur zu der Zeit in Marburg und Darmstadt. Und mit Darmstadt hatte ich überhaupt nichts am Hut.
Das kenne ich, ja.
War irgendwie in der Nähe. Ich war dann auch einmal da, so um mir das ein bisschen angucken. Fand ich sympathisch und dann wurde es Marburg.
Schön. Schöne Stadt. Ist das eine Stadt? Jetzt wohnst du ja, können wir ja schon verraten, in Hamburg. Eine Stadt, die dir fehlt, das ist ja auch gewissermaßen schon Süddeutschland. Ist das eine Welt, die dir fehlt oder bist du jetzt daheim bei den Möwen und Wellen?
Ich bin daheim bei den Möwen und Wellen. Schön. Nee, die Sache ist, die Marburg ist eine schöne Stadt, aber ich habe das Gefühl, ich bin da wirklich rausgewachsen.
Ja, so, genau, du sagst es, Entschuldigung, aber genau das geht mir so oft durch den Kopf. Die Leute da draußen haben es schon so oft gehört in dem Podcast hier. Süddeutsche Städte, Kleinstädte vor allem, das sind Städte, die sind oft wunderschön anzusehen, ganz ästhetisch, also ganz prächtig. Aber dann ist man dort mal ein Jahr, dann ist man da zwei Jahre und irgendwann denkt man sich, boah, man wächst raus, genau wie du es gesagt hast. Vor allem, wenn man dort studiert, wenn man dort hingezogen ist mit großen Erwartungen und irgendwann merkt, die Welt da draußen ist noch größer als diese Stadt, in die ich mal gekommen bin mit großen Erwartungen, dann setzt so ein Enge-Effekt ein.
Mhm. Und was bei mir auch so ein bisschen so ein Problem ist, ich habe auch immer, also wenn ich zum Beispiel in meine Heimatstadt, was so ein kleines Dorf ist, komme oder in den die umliegenden Gebiete oder Städte.
Wie viele Einwohner hat dein
Also Heimat? Mein Dorf hat, glaube ich, so 5.000 und die nächstgrößere Stadt 20.
Mein Heimatdorf hat 600 Einwohner mittlerweile noch.
Ui.
Richtig, der Knaller, ja. Aber Entschuldigung, ich hänge ja mich ständig bei dir rein. Ich will das gar nicht. Das ist aber auch dieser Kaffee so ein bisschen. Okay, jetzt nochmal, ja.
Was ich sagen wollte, ist, das Problem ist, ich fühle mich overleveled, weißt du? Ich denke halt so, ich komme dann nach Hause und denke mir, ja, was wollen die ganzen Leute denn hier? Also was soll mir denn auch schon passieren? Ich merke das in meinem Sicherheitsgefühl total, dass ich denke, naja, das ist mein Heimatort, ich kenne das hier in- und auswendig, hier kann mir eh nichts passieren. Diese Dorfgangster, die es hier gibt, was wollen die denn? Habe ich keine Angst, nachts irgendwo umzulaufen.
Wie fühlst du dich in Hamburg im Vergleich dazu?
Eigentlich auch relativ sicher.
Ja.
Wobei ich war jetzt neulich irgendwie mit einer Freundin abends was trinken.
Ja.
Und meine Mitbewohnerin sagte schon zu mir, entsprechend meines Outfits, oh, du wirst bestimmt heute Abend ein paar Mal angesprochen.
Oh.
Ich wurde dreimal angesprochen, aber auf keine Art und Weise, wie ich es gerne gemacht hätte.
Oh nein.
Also gut, einmal wurde ich nur nach dem Zug gefragt, aber ich wurde tatsächlich, als ich auf mein Taxi gewartet habe, innerhalb von 10 Minuten zweimal von irgendwelchen wildfremden Männern angequatscht, die sagen, ja, willst du nicht mit mir was trinken gehen, wollen wir nicht uns unterhalten? Ich so, ja, nein. Mm. Ja, die dann immer so, ja, warum nicht? Ich so, nein, einfach nein.
Ja.
Naja, aber
schön, dass du trotzdem dich hier offenbar wohlfühlst. Ich kriege so durch, das ist eine Stadt, die gefällt dir.
Ja, und das war keine Liebe auf den ersten Blick, muss ich ganz ehrlich sagen.
Woran lag's?
Das wird jetzt viele Leute verärgern.
Ich jetzt bin ich aber gespannt.
Ich war zuerst viel in der Sternschanze, weil meine jetzige Freundin und Mitbewohnerin da auch gewohnt hat.
Ja.
Und ich war halt da oft dann zu Besuch bei ihr in der Wohnung. Und ich mag dieses ranzige, sprayige und so, dieses Alternative. Ich finde das cool. Ja. Ich finde das schon cool, so, ne? Hat seinen Charme, aber ich will da nicht wohnen.
Ja, da ist Kassel in dir stark, ne? Das ist dann wieder, das ist was, ja, okay.
Da bin ich vielleicht so ein bisschen snobistisch, deswegen, wo ich jetzt auch hier gelegen, in der Nähe von Wandsbek und so, aber, das war nicht so meins und ich hatte natürlich auch noch nicht so viel Connections hier, sage ich mal so. Ich war halt immer zum Besuch hier, wenn ich meine Masterarbeit geschrieben hatte und ich hatte nicht so viele Leute, mit denen ich was machen kann. Und dadurch hatte ich noch nicht so die Connection zu der Stadt. Aber das hat sich dann über die Zeit irgendwie etabliert. Und mittlerweile sind auch einige meiner Freunde hergezogen von früher aus dem Studium. Zwei meiner Freundinnen aus dem Studium wohnen jetzt hier in der Gegend.
Ach, schön. Das ist natürlich eine schöne Situation.
Ja, und ich habe einen Sportverein und ja. Hab mich so ein bisschen verwurzelt hier.
Apropos schöne Situation. Wir sprechen ja auch gerade zu einem, also hochinteressanten Zeitpunkt deiner beruflichen Karriere. Denn,
ja,
wie ich ja weiß, letzte Woche, wir wollten ursprünglich letzte Woche aufzeichnen, dann habe ich es verdoddelt. Aber jedenfalls letzte Woche, und deswegen weiß ich das auch, endete deine Festanstellung und startete deine Freiberuflichkeit. Und jetzt frage ich natürlich erstmal, was war denn die letzte berufliche Station, die du da verlassen hast?
Also, ich habe zuletzt gearbeitet in der arbeitspsychologischen Beratung. Also es war eine Firma, die für andere Firmen Beratung anbietet. Und Beratung ist so ein bisschen anders als Therapie. Therapie hat ja das Ziel, quasi psychische Erkrankungen zu heilen. Beratung ist da ein bisschen offener. Also es ist per se erstmal keine Heilbehandlung, sondern themenoffen quasi. Es geht nicht um psychische Erkrankungen, es werden auch keine Diagnosen vergeben, sondern da kommen Leute einfach mit irgendwelchen Anliegen. Manchmal sind es auch vielleicht irgendwie Sachen, die so ein bisschen in diesen psychischen Erkrankungsbereich geht, von den Themen her. Aber es ist grundsätzlich so ein bisschen offener. So, ne? Man braucht keine Diagnose, man braucht nichts beantragen. Und die Firmen bezahlen quasi für ihre Mitarbeiter diese Beratung.
Ah.
Genau, das heißt, wir hatten hauptsächlich also sehr viele große Firmen tatsächlich, die bei uns quasi Stunden eingekauft haben. Die Mitarbeiter können sich dann einfach bei uns melden und kriegen dann kostenlose Beratung.
Und dort warst du, wenn ich hier richtig auf meinem klugen Zettel lese, 8 Monate lang.
Ja, genau.
Acht Monate. Und dann hast du gesagt, so, jetzt Selbstständigkeit. Da frage ich mich natürlich, mit welchem Gefühl bist du da reingestartet und die Kündigung abgegeben? War das ein Gefühl von Vorfreude, neuer Lebensabschnitt und dann ja auch noch diese große Selbstständigkeit? Oder Sorge, ach du liebe Zeit, es ist die große Selbstständigkeit.
Also, es war ein bisschen anders.
Oh.
Die Sache ist, ich mache ja eigentlich schon seit meinem Studium, also seit dem Ende meines Studiums mache ich ja nebenher schon so ein paar Sachen. Ich habe immer wieder E-Sport-Teams gecoacht, weil meine Masterarbeit auch über das Thema Psychologie im E-Sport quasi geht, so Perfektionismus und Teamkohäsion und Leistungen von E-Sport-Teams. Da hatte ich meine Masterarbeit drüber geschrieben.
Mhm.
Und seitdem habe ich Kontakt zu E-Sport-Teams und werde quasi immer wieder weiterempfohlen, habe gelegentlich immer mal wieder Teams, die ich da so ein bisschen coache und begleite, so sportpsychologisch quasi. Und genau, darüber hinaus haben sich noch die ein oder anderen freiberuflichen Sachen schon ergeben, nebenher. Also so
Verstehe.
Artikel, auch Einzelberatung von Spielern oder Agenturen. Sowas hat sich irgendwie immer weiter nebenher ergeben, so vor dem Background. Und dann hatte ich diese Stelle aber angenommen, wo ich jetzt 8 Monate war. Und es war aber von Anfang an klar, okay, das ist eine Urlaubsvertretung.
Ah.
Und die war befristet quasi, die Stelle. Und sowohl meine Chefin als auch ich hätten gesagt, ach, wenn es eigentlich weitergehen würde, wäre auch geil. Aber weil es ein sehr kleines Team ist, konnten die nicht quasi genug neue Kunden ranbringen, damit sie eine zusätzliche Stelle quasi schaffen können. Weil
verstehe.
Jetzt die Urlauber, die waren halt und haben eine Weltreise gemacht, die kommen jetzt zurück, wollen ihren Job zurück. Und leider war nicht genug Geld da, für mich extra eine Stelle zu machen. Aber das ist okay. Und für mich war Selbstständigkeit schon immer irgendwie ein Wunsch, ein Ziel oder ein Thema. Ich hatte nur nicht damit gerechnet, dass es jetzt der Fall sein würde. Aber das ist okay.
Ja, also und jetzt, da habe ich nämlich zum Beispiel Schwierigkeiten gehabt, mir eine Übersicht zu verschaffen. Was sind denn jetzt so deine Standbeine quasi? Ich weiß auf jeden Fall, du hast für die GamePro in der Vergangenheit schon geschrieben, also auch quasi spielejournalistisch tätig gewesen, vor allem natürlich mit deiner besonderen Perspektive aus der Psychologie heraus. Was machst du denn da noch so?
Genau, worauf es sich wahrscheinlich hauptsächlich stützen wird, ist tatsächlich jetzt erstmal die psychologische Beratung auch. Das heißt, ich werde jetzt diesen Bereich Online-Beratung, psychologische Beratung für, was weiß ich, Spieler, Content Creator, aber auch alle möglichen Menschen, das so ein bisschen aufbauen und ausbauen, sage ich mal. Und das wird, glaube ich, so das Haupteinkommen sein. Natürlich auch gelegentlich noch so ein bisschen redaktionelle Arbeit, so ein bisschen was wie für die GamePro schreiben an Artikeln. Mhm. Und was mir aber auch wichtig war, ist tatsächlich so ein bisschen Content Creation, so ein bisschen, da muss ich mich noch so ein bisschen finden und explorieren, was für mich das passende Format und so ist, aber das ist auch was ich gerne machen wollen würde. Da habe ich viele Ideen, aber bisher einfach nie die Zeit dafür gehabt, irgendwas umzusetzen. Weil,
also du meinst ein eigenes Projekt quasi?
Genau.
Ja, okay, ja. Mhm.
Sowas Richtung Video, also vielleicht Streaming, vielleicht YouTube.
Gibt schon eine leichte Tendenz, so ganz, oder ist das alles noch völlig unentschieden?
Ich tendiere eher zu einem YouTube-Kanal tatsächlich.
Ja, oh, ja.
Da habe ich schon so ein, zwei Video-Ideen und habe auch schon ein paar Sachen aufgenommen. Die stecken aber gerade noch im Post-Editing.
Ah, das ist ja spannend. Und mit einem Hintergrund zu Gaming und Spielkultur oder ist das frei davon?
Nee, es wird wahrscheinlich in Richtung entweder E-Sport so ein bisschen gehen, da sportpsychologische Videos zu und aber auch sowas Arbeitspsychologisches. Da hat mich tatsächlich die letzte Arbeitsstelle sehr geprägt, dass ich da so einen Fokus drauf habe, okay, wie wird man eigentlich bei der Arbeit glücklich? Auch weil das für mich selbst lange Zeit ein Thema war.
Ja.
Und das ist jetzt was ich auch gerne, ja, in die Welt tragen möchte, ja. Wo ich das Gefühl habe, das ist noch nicht so repräsentiert oder wo ich sagen würde, okay, da gibt es auf jeden Fall noch viel zu erzählen, was die Arbeitspsychologie angeht, auch gerade für Content Creator. Man hat es ja jetzt irgendwie in letzter Zeit immer wieder mitbekommen mit Burnout und so weiter und so fort. Da gibt es noch viel zu tun.
Du hast am Rande so erwähnt, dass du E-Sports-Teams gecoacht hast. Das ist ja auch hochinteressant. Also da habe ich jetzt Fragen dazu, ganz kurz für den Rahmen quasi. In welchem E-Sport warst du da unterwegs oder war das erstmal egal?
Also ich war hauptsächlich bei League of Legends unterwegs.
Also Teamsport quasi, ja.
Genau, Teamsport. Ich hatte jetzt neulich auch mal einen Artikel für einen Simracing. Oh. Für so eine Website da geschrieben. Aber ja, also da hatte ich jetzt noch keine Teams oder so gecoacht.
Und wie sieht das jetzt aus? Ich bin mir sicher, die Frage hast du schon 5 Millionen Mal gehört, aber es tut mir leid, ich kenne die Antwort nicht. Und deswegen frage ich jetzt, wie stelle ich mir das vor? Ein E-Sport-Team coachen, Beispiel League of Legends. Kurz für die Leute da draußen, die keine Ahnung haben, was League of Legends ist, ist eigentlich auch egal, glaube ich, für die Antwort. Es ist ein Teamspiel, 5 gegen 5, ein MOBA. Das heißt, jedes Team spielt auf 3, oh, das ist immer Hölle zu erklären, spielt auf... Also, jeder Mensch spielt einen Champion und dieser Champion hat verschiedene Fähigkeiten und Ziel des Spiels ist, die Basis vom Gegner kaputt zu hauen. So, das ist jetzt runtergebrochene Regelerklärung, muss euch genügen, wenn ihr wütend seid, weil ich das verkürzt habe. Schreibt mir eine Mail, dann klären wir das. Privat.
Du rufst Leute auch dazu auf, ey, Alter.
Ja, klar, ich kenne da gar nichts mehr. Immer rein damit. Genau, also schreibt mir und ansonsten reicht das als Erklärung. Jetzt nochmal Frage an dich, weil ich finde das wirklich hochspannend. Wie sieht das aus? E-Sports, Team-Coaching, jetzt meinetwegen am Beispiel League of Legends.
Also man muss noch ein bisschen spezifizieren. Ja. Ich hab natürlich, bei mir geht es hauptsächlich um das Thema Performance oder auch Mental Coaching, sage ich jetzt mal. Das heißt, wie sieht das aus? Entweder in Gruppensessions oder auch teilweise in Einzelsessions rede ich mit den Spielern über Sachen. Okay, wie sieht gute Kommunikation aus? Wie können sie sich am besten konzentrieren, wenn es mal irgendwie nicht so gut läuft? Wie kann man mit Nervosität vor Spielen umgehen? Woher kommt das? Wie kann man das angehen? Wie kann ich irgendwie Confidence bekommen? Wie sieht ein guter Trainingsplan aus? Sowas. Wie lerne ich optimal neue Champions oder sonst was? Gerade weil E-Sport ja sehr viel psychisch und psychomotorisch ist, spielt die Psyche natürlich eine riesige Rolle bei jeglichen Prozessen. Und deswegen ist es wichtig, die zu optimieren und aber auch, das häufigste Thema ist tatsächlich das effiziente Training, weil viele Spieler trainieren massig, aber eben nicht effizient, sondern kloppen halt einfach die Solo-Queue durch. Und das ist nicht optimal.
Musst du dich selber gut mit dem Spiel auskennen, um diese Beratung geben zu können? Weil du sagst ja schon sehr spezifische Dinge, Solo-Queue, die Champions kennen. Musst du dich selber gut in das Spiel einfinden können?
Also ich muss jetzt kein Experte in dem Spiel sein. Das nicht bin ich auch nicht. Ich spiele kein League of Legends, aber ich kenne mich halt so ein bisschen in dem Spiel aus. Und ich glaube, das ist auch das, was einen großen Unterschied macht oder was ich auch schon als Feedback so bekommen habe von Spielern, die auch teilweise mit Sportpsychologen gesprochen haben, die das Spiel gar nicht kannten. So, man muss den halt Leuten dann erstmal erklären, was gibt's da überhaupt. Und ich finde, das ist schon wichtig, dass man so ein Verständnis dafür hat, wie ist das Spiel aufgebaut, was für Anforderungen hat es. Weil da geht's ja auch dann drum zu gucken, welche Anforderungen müssen den Spielern gerecht werden, welche Trainingsmechaniken oder Mechanismen gibt's vielleicht auch. Gerade wenn man dieses Thema Deliberate Practice, was eine bestimmte Trainingsform ist, wie kann man das in dem Spiel etablieren? Dazu muss man das Spiel halt einfach kennen, um da adäquate Vorschläge auch machen zu können oder Ideen anregen zu können. So ein bisschen Wissen ist schon wichtig.
Das klingt für mich so, ohne jetzt es zu wissen, es ist nur so vom Zuhören und so vom Nachdenken her, es klingt so für mich, als wäre deine Arbeit, die du da machst, in der, ich sag mal, im E-Sport noch wichtiger als im klassischen Sport wie Fußball und sowas. Liege ich da richtig oder ist das eine Fehleinschätzung?
Ich vermute, dass es könnte richtig sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt wichtiger
ist. Oder es wird als wichtiger angesehen.
Das auf jeden Fall.
Das.
Es ist sehr viel intuitiver, das Mental Coaching als im E-Sport zu nehmen. In einem Sport oder im traditionellen Sport hat das sehr lange gedauert, bis die Psychologie da Fuß gefasst hat. Und jetzt im E-Sport war ja quasi sofort. Also wurde schnell irgendwie darauf reagiert und wurde auch anerkannt, ja stimmt, macht total Sinn, Psychologie und E-Sport zu verbinden. Da ist es auf jeden Fall die Connection da, ja.
Das ist ja wirklich spannend. Und macht es da einen großen Unterschied? Ah, wahrscheinlich schon, dass es ein Teamsport ist, League of Legends, im Gegensatz zum Beispiel zu einem, jetzt ist natürlich die Frage, Counter-Strike, aber es gibt's ja auch mit Teams, also, aber du weißt, was ich meine. Also, macht es große Unterschiede beim E-Sport?
Ja, also zum Beispiel, ich glaube, FIFA kann man ja alleine spielen.
Ah, sehr gut, ja.
Ja. Es macht schon einen Unterschied, weil ganz andere Dimensionen sich dadurch auftun. Also wenn du einen Teamsport hast, dann hast du natürlich auch immer die Interaktionsebene. Das heißt, wie rede ich mit meinen Teammates? Wie ist die Gruppendynamik, die Gruppenstimmung? Wie wird man durch das Verhalten seiner Mitspieler vielleicht auch so ein bisschen beeinflusst? Das ist eine komplette Ebene, die fällt weg, wenn man alleine spielt. Dann ist man nur man selbst und mit seinen eigenen Gedanken und Gefühlen, mit denen man dann irgendwie umgehen muss. Da braucht man sehr viel mehr Selbstmanagement. In so Teamsportarten geht es natürlich auch viel darum, soziales Management zu betreiben, zu gucken, okay, wie kann ich die Gruppenstimmung nicht stören und bestenfalls sogar noch verbessern und so.
Weißt du, was jetzt hier eine lustige Situation ist? Ich habe jetzt hier noch zwei große Fragen und die sind wirklich groß, aber die sind zum einen, haben die untereinander gar nichts miteinander zu tun und und schließlich koppeln die auch gar nicht an dem an, was wir gerade noch besprochen haben.
Vollkommen okay.
Aber mit Blick auf die Uhr, ich kann jetzt keine aufwendige Brücke bauen, deswegen machen wir das jetzt ganz, ganz grob. Ist das für dich in Ordnung?
Natürlich.
Okay, dann springen wir jetzt mal von hier, was ich super spannend fand, zu etwas, was ich auch interessant finde. Und zwar eine Frage, von der ich gar nicht weiß, ob du sie beantworten willst. Natürlich dann auch völlig fein, aber das ist was ich mich selber frage, als jemand, der sich sehr viel mit Psychologie und der eigenen Psyche auseinandersetzt und sich um Reflexion bemüht und so weiter und so fort. Ich denke mir manchmal, Mensch, wenn ich jetzt, also ich spreche mal von mir aus, wenn ich jetzt Psychologie studiert hätte und Erfahrung hätte als klinischer, in der klinischen Psychologie und in Therapie und so weiter, als jemand, der Therapie anbietet, dann denke ich mir manchmal, mir würde es doch dann wahrscheinlich sehr viel einfacher fallen, bestimmte Dinge, die mich so im Alltag belasten, für mich aufzuarbeiten, weil ich aus meinem Studium und aus meiner Ausbildung heraus schon Fragestellungen kenne, schon Herangehensweisen kenne, auch vielleicht schon Verhaltensmuster identifizieren kann, die ich als, ich sag mal, ziviler Mensch, der das nicht studiert hat, sondern da irgendwie selber drauf kommen muss oder eben mit der Hilfe durch eine Therapie, dass mir das viel schwerer fällt ohne diese Ausbildung. Und jetzt würde mich mal interessieren, jetzt wenn ich dich hier am Mikrofon sitzen habe, ist das denn wirklich so? Also wenn du mal in Situation bist, wo du merkst, boah, jetzt muss ich eigentlich mal mit mir selber so ein bisschen ins Gespräch gehen, merkst du, dass du davon profitierst, diese ganze Ausbildung durchlaufen zu haben?
Das auf jeden Fall.
Ja.
Also ich würde schon sagen, dass man leichter Verhaltensmuster bei sich entdeckt und merkt so, okay, warum mache ich das irgendwie eigentlich gerade? Geht's wirklich darum, dass ich das nicht will oder vermeide ich eigentlich gerade? Man reflektiert sehr viel mehr über sich selber, hat natürlich vielerlei Deutungsmöglichkeiten, sage ich jetzt auch mal. Aber was man auch sagen muss, man hat natürlich auch als Psychologin blinde Flecken.
Ja.
Es gibt Sachen, die checkt man nicht so richtig oder checkt man erst so richtig, wenn man das mal so ein bisschen rückgespiegelt bekommt oder mit jemand anderen drüber reflektiert und dann mehr vorgehalten bekommt, ach guck mal, eigentlich ist es das und was mache ich denn da eigentlich? Also man hat viele Sachen, also gerade wenn es so im Alltag sind, viele Dinge machen wir auch automatisch. Und wenn man manchmal, wenn wir da nicht auf einen Widerstand stoßen oder auf irgendwelche Reibungspunkte stoßen, dann reflektieren wir die auch nicht unbedingt. Aber wenn doch, dann hat man natürlich sehr viel Tools in der Hand, da drüber nachzudenken und zu reflektieren. Und das, also es hilft mir auf jeden Fall. Es hilft mir auch sehr bei der, also ich will jetzt nicht, dass das falsch klingt, aber es hilft einem auch so ein bisschen bei der Einschätzung von anderen Personen auf jeden Fall.
Ja, ja, ja. Kannst du das noch so ein bisschen genauer erklären? Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht noch ein bisschen mit mehr Worten.
Ja, also es ist nicht so, dass ich durch die Gegend laufe und vergebe in meinem Kopf die ganze Zeit Diagnosen. Definitiv nein, falls das die Frage war. Nein. Aber es ist natürlich, wenn ich irgendwie merke, irgendwie im Kontakt ist jemand ist die ganze Zeit, wie soll man sagen, möchte die ganze Zeit etwas ganz genau wissen oder möchte jemand irgendwie die ganze Zeit ganz viele Absprachen haben, ganz viele Sicherheiten haben, dann denke ich auch, also, ah, okay, guck mal, da ist jemand Kontrolle irgendwie sehr, sehr wichtig. Mhm. Weiß dann natürlich auch, wie ich das irgendwie zu bedienen habe oder kann, sage ich mal so, wenn ich das möchte. Aber weiß eben auch, okay, da bei der Person wird es vielleicht irgendwie schwierig werden, spontan einen Termin zu finden. So, wenn ich weiß, ich brauche immer sehr viel Planungskontrolle und Übersicht, dann ist das wahrscheinlich keine Person, die ich jetzt mal abends um 9 rufe, hey, hast du spontan Bock in die Disse oder so. Man kann es natürlich trotzdem mal, und es macht immer Sinn, das trotzdem mal auszuprobieren, aber die Tendenz oder die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist eher geringer. Und so, ja.
Das steigert ja auf eine gewisse Weise dann deine empathischen Fähigkeiten, oder? Weil du nicht nur fühlst, sondern auch weißt oder vielleicht nicht unbedingt weißt, aber irgendwo zwischen Fühlen und Wissen bist, wie du mit einer Person umzugehen hast, damit es für die möglichst angenehm ist.
Auf jeden Fall.
Das ist ja spannend.
Das ist aber auch gefährlich, weil man darüber oft seine eigenen Bedürfnisse so ein bisschen hinten anstellt und vergisst. Das ist die Challenge, die ich gerade für mich persönlich in der Therapie auch aufarbeite, sage ich jetzt mal. Also auch ein kleiner Tabubruch. Auch Therapeuten oder Psychologen können oder brauchen manchmal auch Therapie.
Ja.
Es ist sogar tatsächlich Teil unserer Ausbildung so ein bisschen.
Ja.
Aber ja, das ist so ein bisschen das Gefährliche, dass man seine eigenen Bedürfnisse, gerade weil man in der Arbeit das ja immer so lernt, man ist ja quasi in der Beziehungsarbeit auch die ganze Zeit, man stellt sich seine eigenen Bedürfnisse oft hinten an und das überträgt sich auch so ein bisschen manchmal auf den Alltag und das ist so eine kleine Berufskrankheit, vor allem bei weiblichen Psychologen und Psychotherapeutinnen, glaube ich.
Warum gerade bei weiblichen?
Ich wünschte,
das war aber ein sehr das ganze Leid der Welt kam da gerade als Geräusch raus.
Ja.
Jetzt bin ich aber gespannt. Also wenn du natürlich drüber sprechen willst, mich interessiert es sehr.
Also das Problem ist, wie verpacke ich das jetzt genderkonform? Das Problem ist so ein bisschen, es gibt natürlich einfach, also in meiner Stichprobe von Personen oder Psychologen, die ich kenne, ist die Mehrzahl weiblich.
Ja.
Das oder identifiziert sich als weiblich. Das ist halt einfach statistisch so. Es gibt mehr weibliche Psychologen und Psychotherapeuten. Mhm. Und viele dieser Personen haben eben dieses Thema, dass sie eigene Bedürfnisse oft hinten anstellen, dass sie irgendwie was machen, was anderen eher zugänglich ist oder für andere quasi. Bei den männlichen Therapeuten und Psychologen, die ich kenne, ist das auch teilweise so. Also es ist jetzt nicht exklusiv, aber ich würde sagen, es ist schon eher oder häufiger bei den Frauen. Es kann aber natürlich auch so ein bisschen verzerrt sein. Ich weiß nicht genau, warum das so ist oder nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur eine blöde Stichprobe, die ich da habe.
Ja, ja.
Vielleicht hat das überhaupt nichts mit Geschlecht zu tun. Kann auch sein. Weiß ich nicht. Aber es war so eine Beobachtung, die ich gemacht habe.
Ach, das ist ja wirklich spannend. Und davon abgehend noch, habe ich dir natürlich zugehört und mir auch dann nochmal da gedacht, es ist schon anstrengend eigentlich, oder? Was man da so im Kopf mit sich rumschleppt, also jetzt jeder von uns und jede von uns, lass mich anders sagen, ich habe da manchmal, man ist ja so in seinem Alltagstrott drin und arbeitet und macht Dinge und wie du auch schon gesagt hast, viele Dinge passieren automatisch vom irgendwas antworten, Social Media durchscrollen oder einen Kaffee bzw. Latte Macchiato machen, aber wenn man dann mal innehält und mal dieses Geflecht aus Alltag durchbricht und quasi mal kurz hinter die Kulissen schaut und dann mal merkt, was gerade im Kopf so abgeht. Ich habe das Gefühl, ich könnte den ganzen Tag nur hier rumsitzen und einfach nur nachdenken, weil es so viele Dinge gibt, über die man nachdenken kann und manchmal auch sollte. Also ich meine jetzt gar nicht so weltphilosophische Dinge, sondern so Gefühlskram. Also so einfach so, weiß ich nicht, Situationen durchgehen, die man erlebt hat und nochmal so nachfühlen, wie sich das angefühlt hat. Über Gespräche nachdenken, über Entscheidungen nachdenken, über wie ich mich gerade fühle nachdenken. Auch das ist jetzt ein Satz, der führt wieder nirgendwo hin, aber ich merke einfach, dass ich das auf eine Weise faszinierend, aber auch überwältigend finde manchmal, wie viel man eigentlich nachdenken kann. Und das ist dann richtig schwer, mir zumindest fällt, dann zu sagen, stopp, ich muss ja auch wieder jetzt zurück in den Alltag. Es war schön, mal kurz hier hinterher zu gucken oder auch schrecklich, je nachdem, aber ich muss ja jetzt auch wieder funktionieren auf eine Weise. Und das finde ich, also ich bin immer jeden Tag beeindruckter, was in so einem Kopf alles passiert.
Ja, also es ist ein bisschen auch ein Thema der Achtsamkeit. Das ist ja so ein viel benutztes Konzept. Das mittlerweile alles wird irgendwie als Achtsamkeit, Meditation, Achtsamkeit da. Stimmt auch irgendwie. Vieles kann Achtsamkeit sein. Aber Achtsamkeit heißt ja vor allem auch, sich bewusst zu machen, und quasi auch so ein bisschen so im Hier und Jetzt zu sein und eigene Prozesse oder Gedankenprozesse auch zu beobachten. Und wenn ich irgendwie mir so Gedanken mache, zum Beispiel über die Vergangenheit, dann ist es wichtig, dass ich das nicht automatisch mache, sondern dass ich mich dazu entschließe, mir jetzt Zeit zum Beispiel zu nehmen, über die Vergangenheit nachzudenken. Weil sonst ist es quasi Grübeln.
Und man, auch so ein intrusives Grübeln, ne? Man sitzt da und macht irgendwas und plötzlich kommt diese Szene, also bei mir zumindest, bin ein sehr visueller Mensch, kommt diese Szene in den Kopf und dann hängt man da dran.
Ja, und da ist es halt wichtig, sich dann immer zu fragen, okay, will ich jetzt gerade darüber nachdenken, möchte ich das jetzt oder wollte ich jetzt eigentlich gerade was anderes machen?
Das ist so gut, dass du das sagst. Das können wir gerne, man soll ja von solchen Pauschaltipps gerne auch mal absehen. Aber das ist was, ich zumindest gebe das jetzt gerne mal raus an die Leute. Du kannst dich ja gleich gerne distanzieren, aber ich gebe das raus. Und zwar, was ich gelernt habe, auch gerade in den letzten Wochen war nochmal, dass ich mir dann denke, wenn wieder so ein Gedanke in den Kopf schießt, dass ich mir dann denke, ich habe nur die Kapazität für einen bewussten Gedanken immer. Ich kann ja nicht über mehrere Dinge gleichzeitig nachdenken, wenn man wirklich bewusst über was nachdenkt. Und dann denke ich mir, wenn das so ein unangenehmer Gedanke ist, der mich auch gerade nirgendwo hinbringt, denke ich mir, lieber Dom, also jetzt ich in dem Fall, ist das wirklich der Gedankenstrang, für den du deine Kapazität, einen Gedanken haben zu können, aufwenden willst? Und diese Frage sich zu stellen, hilft wahnsinnig. Das ist so ein kleiner Tipp von mir an die Leute da draußen.
Ja, das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Strategie. Das ist, nennt man in der Psychotherapie auch den Gedankenstopp, quasi den Gedankenfluss einmal kurz zu unterbrechen und sich selber zu fragen, okay, ist das etwas, was ich verfolgen möchte oder eben nicht? Und wenn nicht, dann sich von einer anderen Denkrichtung entscheiden und alles oder irgendwas zu machen, was einem hilft, quasi in eine neue Denkrichtung zu gehen, damit man eben nicht in das Grübeln verfällt.
Das ist so spannend und da erzähle ich dir jetzt nichts Neues, aber wie sehr das dann auch die Wahrnehmung färbt. Also ich kann, Entschuldigung, aber ich finde es so faszinierend. Ich sitze hier in meinem ganz normalen Arbeitstag, lass es ein Montag sein, und der Gedanke, der mich den ganzen Tag beschäftigt, der färbt alles um mich herum, was ich tue und was ich sonst vielleicht noch so wahrnehme. Von Konversationen mit Freunden und Freunden bis hin zu Entscheidungen im Beruf. Wenn ich einen Gedankengang drunter liegend habe, der ein unangenehmer ist, eine Grübelei, die ich nicht loswerde, sieht alles gleich viel beschissener aus. Und wenn ich diesen Gedanke stoppe und mich mal vielleicht so selber rüttle und sage, sag mal, was machst du hier eigentlich gerade? Das ist doch völliger Quatsch, auch was du dir da ausmalst, Dinge, die vielleicht nie passiert sind, aber die irgendwelche Ängste sind, wenn ich das dann loslasse und dann nochmal auf denselben Tag gucke, der hier gerade objektiv um mich herum passiert, dann sieht das plötzlich vollkommen anders aus. Und das ist wieder was, wo mir einfach der Mind weggeblown ist, dass ich mir dann überlege, alleine diese innerliche Neuausrichtung meiner Gedanken färbt meine komplette Weltwahrnehmung. Ich hoffe, es klingt jetzt nicht so esoterisch, aber das ist super krass.
Ja, nein, definitiv. Das ist definitiv so, dass es gibt dieses Zitat von einem griechischen Philosophen, Epiktet oder so heißt er. Es sind nicht die Dinge selbst, die uns betrüben, sondern die, oder wie wir über die Sachen denken oder so. Anyway, irgendwie so ein schlauer Philosoph hat es damals schon gesagt. Das war wieder bei der Ethik. das ist tatsächlich so. Also Gedanken, also es gibt in der Psychologie mittlerweile spricht man eigentlich so ungefähr von vier Ebenen, das heißt Körper, Gedanken, Gefühl und Verhalten. Mhm. Und diese vier Ebenen beeinflussen sich alle gegenseitig.
Ja.
Wenn ich negativ denke, dann fühle ich mich auch blöd. Oder wenn ich irgendwie die ganze Zeit nur zu Hause rumhänge, dann habe ich vielleicht auch eher so die Gedanken, mein Leben ist irgendwie nicht so geil. Mhm, ich fühle mich irgendwie faul oder bin irgendwie nicht so happy. Und das Schöne daran ist, oder das Gemeine so ein bisschen daran ist auch, wenn unser System versucht, diese Ebene möglichst gleich zu halten. So homöostatisch quasi. Unser System, wenn wir negative Gedanken haben, dann schaltet das die restlichen Ebenen so körperlich, emotional, Verhalten so ein bisschen gleich. Mhm, ist alles irgendwie blöd, alles sinnlos, dann hat man auch nicht so Bock, irgendwie rauszugehen. Das Gute ist aber, wenn man eine dieser Ebenen verändert, dann verändern sich auch die anderen Ebenen. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. So, wenn du bei der gedanklichen Ebene zum Beispiel ansetzt und sagst, boah, nee, eigentlich ist alles gar nicht so schlimm. Eigentlich ist es okay. So, klar, es gibt die und die Challenge gerade in meinem Leben, aber das kriege ich schon hin und alles wird okay. Dann verändert sich auch, wie wir fühlen, wie wir uns verhalten und wie unser Körper sich anfühlt.
Das ist ja hochinteressant. Übrigens auch kleiner Applaus fürs Wording. Statt Problem Challenge zu sagen, habe ich anerkannt. Freue ich mich drüber. Ich finde das hochinteressant. Und jetzt haben wir immer noch, also ein komplett anderes Thema auf dem Tisch. Jetzt muss ich dich mal fragen. Also ich habe dir im Vorfeld angekündigt, das sind ja immer so Gespräche, nur so eine gemütliche Stunde. Jetzt biegen wir schon auf die Endstraße der einen Stunde ein. Das Thema, das ich habe, könnte ich aber noch mal vielleicht so 10 Minuten länger aufhalten. Ist das noch drin? Oder sagst du, also auf gar keinen Fall?
Ja, so dumm. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt leider keinen Spaß.
Also, ich hätte es akzeptiert natürlich.
Nein, oh Gottes Willen. Nein, ich hab gerne noch die 10 Minuten extra.
So, okay, danke. Weil das ist auch noch was mich super beschäftigt. Und da habe ich auch gemerkt bei meiner Vorbereitung, das ist auch ein Betätigungsfeld. Ich glaube, in das hast du dich noch nicht gewagt. Zumindest konnte ich dazu nichts finden. Aber das ist eines, glaube ich, zu dem du Gedanken haben könntest. Und zwar folgendes. Das Thema ist Dark Tourism. Ich weiß nicht, ist das dir ein Begriff?
Das geht so ein bisschen in diese Richtung. Moment. Also, ich habe davon schon mal gehört, aber vielleicht magst du es mir noch mal kurz
sehr
erklären.
Sehr gerne. Dir und den Leuten da draußen auch. Und zwar, das wird immer so ein bisschen übersetzt, ist aber nicht komplett richtig inhaltlich, mit Katastrophentourismus. Das ist erstmal was zum Anfassen. Katastrophentourismus beziehungsweise Dark Tourism. So seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt's das als Phänomen. Das heißt, man besucht Orte, die nicht eben klassischerweise Orte der Erholung sind, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Mittelmeer oder eine schöne Küste oder Gebirge oder ein Kurort oder so, sondern man besucht Orte, an denen Menschen vor allem irgendein Leid geschehen ist und man kehrt zu diesen Orten zurück beziehungsweise bereist diese Orte, um so ein Gefühl für diesen Ort zu bekommen und sich quasi so einen Schauer über den Rücken jagen zu lassen. So ein bisschen auch Abenteuerurlaub ist das. Das gibt's heute zum Beispiel ganz viel, diese alten Asylums, die in Anführungszeichen Nervenheilanstalten aus der Zeit des NS-Regimes zum Beispiel. Da ganz viele Ruinen davon stehen ja auch noch zum Beispiel in Deutschland rum, dass dort dann Touristinnen und Touristen hinfahren und einfach nur illegalerweise teilweise auch diese Orte betreten und da rumlaufen. Und das läuft alles unter der Idee des Dark Tourisms. Und jetzt kann man das noch weiter denken als so eine Perspektive, mit der man zum Beispiel manche Spiele anschauen könnte. Und da gibt es ein Beispiel, über das ich seit Wochen immer mal wieder nachdenke, auch wenn das Spiel schon etwas älter ist, und zwar ist das Spiel Town of Light. In Town of Light geht es um eine junge Frau, die, als sie noch eine junge Frau war, in Anführungszeichen Patientin, einer in Anführungszeichen Nervenheilanstalt in Italien wird, die wird dort eingeliefert, weil sie psychische Erkrankungen hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was sie genau hat, aber es wird vom Spiel nur so grob beschrieben, psychische Erkrankung. Und sie wird dort in dieser Nervenheilanstalt irgendwann in den 1930er Jahren also aufs Schlimmste misshandelt, körperlich, aber auch seelisch. Und später, so erzählt die Geschichte des Spiels, kehrt sie dann an diesen Ort zurück, nachdem sie von dort wirklich auch befreit wurde, muss man sagen, und besucht diesen Ort und erinnert sich zurück und versucht so ein bisschen, sich mit ihrer eigenen Vergangenheit zu arrangieren, das nochmal zu konfrontieren. In diese Richtung geht das. Und jetzt gab es zu diesem Spiel vor allem Artikel, die gelobt haben, dass mal dieses Thema vorgestellt wird, Nervenheilanstalten, wie es den Patienten und Patientinnen dort ergangen ist, welche Verbrechen dort angerichtet wurde, die das eben loben und sagen, hier, dieses Spiel wirft da mal ein Licht drauf. Aber ich habe das gespielt und fand das auch erstmal toll, habe mir aber auch bei vielen Szenen gedacht, das macht hier gerade was mit mir, was ich höchst unangenehm finde, weil das Spiel stellt ganz oft Szenen nach, in denen Betroffene zum Beispiel duschen müssen, abgeduscht werden, wie Tiere, die auch körperlich misshandelt werden. Es wird angedeutet im Spiel mit Zwischensequenzen. Und da dachte ich mir, eigentlich ließe sich auf dieses und auch auf viele andere Spiele die Idee des Dark Tourismus als Perspektive und als Kritikerlinse eigentlich auch anwenden. Nämlich, dass man sagt, dass manche der Spiele, die man in der Vergangenheit vielleicht dafür gelobt hat, dass sie irgendwelche, in Anführungszeichen, Tabuthemen thematisieren, dass die eigentlich auf einem Effekt aufbauen, vielleicht auch unbewusst und gar nicht mit böser Absicht, der zu diesem Dark Tourism gehört, dass man Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit gibt, sich so ein bisschen zu gruseln oder einen Schauer über den Rücken jagen zu lassen, als Basis oder auf Grundlage von Leid, das anderen Menschen tatsächlich passiert ist. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie du darüber denkst. Ist das in deinen Augen eine legitime Herangehensweise an dieses Thema?
Okay, mir sind natürlich gleich jetzt direkt irgendwie 10.000 Sachen in den Kopf gekommen. Das ist das Nette, aber auch das Gemeine, wenn man Psychologie studiert hat und sich viel in dem Bereich irgendwie bewegt hat. Man hat natürlich, also man hat nicht immer die ultimative Antwort, aber ja. Man hat zumindest ein paar Ideen, was da irgendwie eine Rolle spielen könnte. Die Sache, die du gesagt hast zu dem Dark Tourism, dass dann Leute irgendwie da so hingehen und vielleicht auch so ein bisschen, wenn man sagen, so als kleinen Adrenalinkick.
Ja, ja.
Es kommt tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen drauf an, mit welcher Motivation oder welchem Gefühl man dahin geht. Mhm. Ne? Geht man dahin, weil es quasi verboten ist, weil da was Schlimmes passiert ist, weil man das, also ist es quasi ein bisschen so Sensationslust, geht's um das Adrenalin?
Ja.
Oder geht es in das empathische Nachvollziehen der Bedingungen und Dinge, die dort passiert sind? Mhm, so, ne? Für die einen ist es dann eher aufregend, für die anderen würde es eher betroffen machen. Und dieses sensationslustige Adrenalin, so, ne, okay, kann ich irgendwie nachvollziehen, fände ich aber so ein bisschen, wäre natürlich irgendwie so ein bisschen unangemessen,
ja,
würde ich mal
total,
schlichtweg sagen. Das ist so, da werden so ein bisschen so Logan Paul-Vibes, wie er sich vor diesem Berg in Japan da fotografiert.
Ach Gott, ja.
Ne, so, das hat so eher dieses Flair, während dieses, oh, ich möchte mal absorbieren, aufsaugen, was da eigentlich irgendwie passiert ist und mich damit beschäftigen, das hat, finde ich, eine andere Qualität. Mhm. Und ich glaube, in dem Sinne ist es auch so ein bisschen so die Frage bei den Spielen. Ne? Geht es darum, quasi eine Sensation, irgendwas darzustellen, oder geht es wirklich darum, ein Erleben greifbar zu machen? Und nicht quasi einfach nur zu schocken, sondern wirklich quasi die Situation vielleicht aus einer gewissen Perspektive darzustellen. Und so wie du das geschildert hast, klingt es für mich eher, Town of Light hieß es, ne?
Genau, Town of Light, ja.
Town of Light, das ist eher tatsächlich ein bisschen Empathie weg. Das ist wirklich eher darum geht, eine Perspektive zu vermitteln, ein Gefühl zu vermitteln. Da würde ich sagen, also ich weiß nicht, ob beide Arten von Verlangen oder beide Arten von Umgangsweise mit solchen Szenarien zu Dark Tourism zählen würden. Aber ich würde unter Dark Tourism eher dieses Adrenalinmäßige verstehen, während dieses empathische Nachvollziehen, Darstellen eher so eine, ja, Aufarbeitung ist, eine kulturelle Aufarbeitung
vielleicht. Das heißt aber, wenn ich die richtig verstanden habe, das kann sich durchaus überschneiden. Das heißt, man, dasselbe Material kann je nach Intention anders wahrgenommen und damit auch benutzt werden.
Ja, definitiv.
Ach, das ist ja auch hochinteressant. Und zum Begriff der Empathien habe ich auch nochmal eine Nachfrage. Da habe ich auch, weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, vor allem in den letzten Jahren, vor allem auch in der Indie-Entwickler-Szene, ist Empathie ein viel diskutierter Begriff, weil, und ich habe da auch so ein bisschen das Gefühl, dass da auch einfach, dass sich an den falschen oder an gegenläufigen Definitionen aufhängt, dass einige Entwicklerinnen und Entwickler sagen, unsere Spiele dienen dazu, Empathie herzustellen, Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen, auch jetzt wenn nur am Bildschirm und damit irgendwie auch reduziert, machen zu können, die sie im echten Leben nicht machen können, also Stichwort Diskriminierung, Sexismus, solche Dinge oder auch eben psychische Krankheiten und das Leben damit. Andere sagen aber, das ist doch Quatsch. Ein Spiel kann dir Empathie nicht vermitteln, sondern nur das, also Gefühl geben im Sinne von, die das falsche Gefühl geben, etwas nachempfinden zu können, aber die echte Erfahrung lässt sich nicht vermitteln. Und auch da würde mich jetzt wahnsinnig interessieren, wie würdest du dich denn da positionieren? Mensch, du, die leichten Fragen am Ende, ne?
Ja, die leichten Fragen am Ende. Also, ich würde es weniger kritisch sehen, also es kommt, da kommt es halt total stark auf die Darstellung an. Mhm. Inwiefern ist die Darstellung angemessen zu der Lebensrealität? Inwiefern ist die Darstellung nicht reduktionistisch, sondern zeigt irgendwie möglichst viele Perspektiven? Also auch im echten Leben können wir ja Empathie haben, ohne die andere Person zu sein.
Ja, ja.
Verstehst du?
Ja,
also wir können ja nicht in andere Körper schlüpfen. Deswegen natürlich, also es gibt nicht die perfekte Empathie, dass wir genau quasi die Position der anderen Person so nachfühlen können. Aber wir können uns dem annähern. Und dahingehend finde ich auch Spiele, die das ein bisschen thematisieren, die das zeigen, finde ich sehr, sehr gut. Also wenn die eine gute Darstellung, eine adäquate Darstellung haben, finde ich ein sehr gutes Mittel, um Empathie auch zu wecken, weil im Endeffekt ist es nur eine Sammlung von, wie soll man sagen, von Erfahrungen, Gefühlen, Konstrukten, in die wir uns da hineinversetzen, in Vorstellungen vielleicht auch. Klar, vielleicht ein Videospiel kann das vielleicht nicht so gut vermitteln, wie wenn wir uns mit einer betroffenen Person persönlich unterhalten. Mhm. Aber das ist auch, also abgesehen davon, dass wir selber irgendwie in diese Situation kommen, viel näher können wir Empathie auch nicht herstellen. So, ja. Ne? Also klar, wenn ich irgendwie, angenommen, ich wäre jetzt irgendwie das ganze Leben über so homophob gewesen und mir stelle aber irgendwann in meinem Leben fest, so, oh fuck, ich bin eigentlich selber irgendwie lesbisch, schwul oder sonst was. Das ist natürlich, dann kann man Empathie nochmal anders machen. Ja. Aber ich als weiße Frau kann mir zwar irgendwie Geschichten über die Diskriminierung von Schwarzen zum Beispiel anhören, aber viel näher kann ich auch nicht kommen. So. Und in dem Sinne, also finde ich es auch okay, wenn man sich dann Videospiele oder andere Formate, Mediaformate zur Hilfe nimmt, um eben diese wichtigen Themen auch aufzubearbeiten und Möglichkeit zu bieten, Empathie zu wecken.
Vielleicht noch eine kleine Abschlussfrage dazu. Was war denn das letzte Videospiel, digitales Spiel oder meinetwegen auch Spiel allgemein, das für dich so ein bisschen, ich sag mal, größer formuliert deinen Horizont irgendwie erweitert hat, neu ausgeleuchtet hat, deiner Farbpalette eine neue Farbe hinzugefügt hat?
Puh.
Es tut mir jetzt echt leid, dass ich dich hier am Ende nochmal so fordere.
Dazu muss man so ein bisschen wissen. Ich spiele nicht wirklich viele Spiele.
Ja.
Nur ganz wenige und die suchte ich dann bis zum Erbrechen.
Ja, dann ist das ja auch eine spannende Frage. Was ist denn das, was dich aktuell noch so dolle beschäftigt?
Also die Sache ist, okay, das wird jetzt ein Riesenstretch.
Na, jetzt
das
bin ich aber gespannt.
Das wird jetzt ein Riesenstretch, vor allem, weil man das nicht so und es nicht so denkt und weil es schon ein Running Gag in dem einen der Podcasts ist, die ich mache, dass ich immer Genshin Impact erwähne.
Ach, viel gehört, noch nie gespielt.
Ja. Die Sache ist die, es gibt da, also was ich sehr, sehr berührend fand auf jeden Fall und was mir jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen einfach, wie soll man sagen, so ein bisschen mich berührt hat oder wo ich auch nochmal so ein bisschen ins Nachdenken kam, ist, man ist ja eigentlich der Held oder Protagonist der Geschichte, man reist da durch Länder und bekämpft auch teilweise so Monster und es kam jetzt im letzten Patch kam halt so ein bisschen Hintergrundgeschichte zu diesen Monstern raus und dass das eigentlich auch Lebewesen mit Gedanken, Gefühlen, Tänzen, Kultur sind, die man da die ganze Zeit, also an denen man literally ein Genozid gerade durchführt. Und das hat mir so ein bisschen so, das fand ich, das hat mich so ein bisschen schlucken lassen. So.
Ja,
weil man die ganze Zeit denkt, ja, okay, ich bin hier die Heldin, die Protagonistin, die Gute und ich muss die jetzt hier alle kaputt machen und man irgendwann aber an diesem Punkt kommt, so fuck, was tue ich hier eigentlich? Bin ich vielleicht die böse Person? Bin ich vielleicht, was haben meine Handlungen auch für Konsequenzen und was sind überhaupt diese Personen oder Entitäten, mit denen ich die ganzen furchtbaren Dinge anstelle?
Ich finde das so toll, dass Spiele das in einen unter anderem als Medium wachkriegen. Diese Fragen, dass sie einen das stellen lassen können, finde ich immer so faszinierend.
Ja, auf jeden Fall. Das ist Das, man denkt es nicht so richtig, weil es, weil, weil Genshin Impact auch, glaube ich, so auf der Oberfläche wirkt, ja, ja, wie so ein, ja, so ein Gacha-RPG, da geht's nur um Waifus und toll und Anime und so, aber wenn man sich so ein bisschen mehr beschäftigt, dann, dann hittet das echt deep.
Ja. Da nehmen wir Spielempfehlungen mit für die Menschen da draußen. Ich habe dafür keine Zeit, das ist einfach zu groß. Ich kann das nicht, ich höre da immer mal mit Podcaster bei The Pod, dem Jochen zu, der erzählt immer begeistert davon. Aber für mich ist das weiterhin erstmal nur ein Phänomen aus weiter Ferne.
Das ist okay.
Ja, danke.
Wenn du irgendwie Updates willst oder so, wie sehr es schockiert ist, kannst du mich natürlich immer fragen.
Du, ich war auch schockiert, wie spannend unser Gespräch ist. Nein, Quatsch, schockiert ist ein falscher Wort. Ich habe versucht, die Brücke zu bauen. Entschuldige. Also, lass es mich anders sagen. Ich fand's toll. Ich habe das total genossen. Ich hatte so viele Fragen, man hat es wohl gemerkt, an dich. Und das war ein super spannendes Gespräch. Ich hatte nicht gedacht, dass ich nach meinem Marsch heute durch diese Stadt noch so viel Kraft in mir habe. Aber es hat sich gelohnt. Du, ich fand das ganz toll und ich danke dir da sehr, dass du dir Zeit genommen hast, in dieser Feierabendszeit jetzt eigentlich mit mir über deine Arbeit und all diese spannenden Themen rund um die Psychologie zu sprechen.
Ja, vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr schön bei dir. Du hast eine sehr schöne Gesprächsatmosphäre natürlich hergestellt.
Oh, das freut mich aber sehr. Ich glaube,
erstmal ein bisschen psychologisch konstruktives
Feedback. Ja, voll geil, danke. Also die schlechten Dinge dann auch gerne im Nachgespräch mir noch sagen. Ich verbessere mich immer gerne.
Nee, alles gut. Nee, ich fand's auch sehr schön. Ich danke dir nochmal vielmals für die Einladung. Ich hab mich sehr darüber gefreut.
Ja.
Und fand's schön mit dir.
Ich hoffe, dass wir dich alle in Zukunft vielleicht noch hier und da ein bisschen häufiger und weiterhin lesen dürfen als freie Journalistin, die sich mit Spielen und Psychologie auseinandersetzt, weil ich das so spannend grundsätzlich finde. Und ich wünsche dir natürlich wahnsinnig viel Erfolg für dein vielleicht YouTube-Projekt. Mhm. Wenn es da was Neues gibt, ne, gerne mal mir einen Ping schicken. Ich gucke mir das gerne an.
Mach ich.
Cool. Dann winke ich dir zu und sage einfach mal bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Mensch, ein Lob für die Gesprächsatmosphäre. Das ist eigentlich somit das Schönste, was man hören kann, wenn man einen Gesprächspodcast anbietet. Das hat mich sehr gefreut, wie auch das gesamte restliche Gespräch mit Julina Behring. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so ist, dann fühlt euch herzlichst dazu eingeladen, diesem Podcast ein paar Sterne reinzudrücken, ob jetzt bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder an eurem Herzen. Überall ist es sinnvoll angebracht, damit auch andere Menschen auf diesen Wahnsinns-Podcast aufmerksam werden. Und kleiner Hinweis, in der Folgenbeschreibung findet ihr einen Link zu Steady. Dort könnt ihr Okay Cool auch finanziell unterstützen. Mit knapp 5 Euro im Monat könnt ihr dort eine ganze Reihe, 4 Millionen Podcast-Formate freischalten. Alles Premium-Kram, der jeden Freitag zusätzlich zu den offenen Folgen am Sonntag erscheint. Und wenn ihr auf der Steady-Webseite von Okay Cool seid, bekommt ihr außerdem eine kleine Einblendung, euch für den Newsletter anzumelden, wenn ihr wollt. Okay Cool streichelt. Da streichle ich einmal im Monat ein wildes Tier in einem digitalen Spiel und spreche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Zoos darüber, warum gerade das passiert, was auf dem Bildschirm passiert ist. Klingt eigentlich konfus, ist es auch, macht aber eine Menge Spaß und kostet euch nichts. Guckt es euch mal an. Eine Folge ist bereits erschienen. Die nächste ist schon in den Startlöchern. Danke. Oink, oink.